Shift FM vor 30 Jahren. Radiokunst aus der Corona-Zeit.
Shift FM News.
Pharmaunternehmen klagt finanzielle Unterstützung ein. Obiexal, Impfstoffentwickler gegen mittlerweile 24 der bisher bekannten 28 Virenmutationen, die auf Covid-19 folgten, ist bekannter Vertreter der Pharma-Lobby, denen der Anspruch auf die Gates-Stiftung entzogen werden soll. Verschwörungstheorien zufolge soll das Unternehmen überhaupt erst an der Entwicklung und Streuung der möglicherweise unzähligen Corona-Mutanten schuld sein. Bisher konnte dieser Sachverhalt aber nicht nachgewiesen werden. Consumed startet Aktionswoche zur Einführung des neuen SARS-Morris-Dolor-Impfstoffs. In der kommenden Woche erhalten alle, die sich zusätzlich damit impfen lassen, 10 Social Points extra zu ihren je 5 regulären Impfpunkten in Health und Social gutgeschrieben. Die Aktion ist auf 14 Tage zeitlich begrenzt. Diese Impfung unterliegt nicht der Impfpflicht, aber beruht auf neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und verspricht eine 99,9%ige Immunisierung. Widerstand 2050 Mitglied in Erfurt festgenommen. Die Bundespolizei griff vergangenen Sonntag am Erfurter Hauptbahnhof den Regionalleiter der Widerstandsbewegung in Thüringen, James Schenk, auf. Schenk wurde bundesweit gesucht und soll wegen Propaganda und Volksverhetzung angeklagt werden. Laut Bundespolizei wurde er beim Versuch gefasst, Flugblätter mit Falschinformationen zu verteilen. 30 Jahre alte Serverfarm in verlassenem Gebäudekeller entdeckt. Am Montagmorgen berichteten benachbarte Anwohner unserer Redaktion von merkwürdigen Geschehnissen in der Bauhausstraße. Nach einem Brand aus bislang unbekannten Gründen war das Gebäude jahrzehntelang unbenutzt. Bekannte Lost Place-YouTuber verschafften sich illegal Zutritt, legten den teils verschütteten Keller frei und entdeckten die kleine Serveransammlung. 2 Stunden nach Upload der Folge wurde das Grundstück durch die Bundespolizei abgesperrt und das Staatsinformatikerinnen-Team traf am Gebäude ein. Anfragen an die Polizei, ob und was auf den Servern gefunden wurde, sowie an die Stadt, welche Funktion das Gebäude früher in Weimar hatte, blieben bislang unbeantwortet. Eigene Recherchen verlaufen bislang ins Nichts. Shift FM wird in diesem Fall berichten, sobald es etwas zu berichten gibt.
Das digitale Wetter am 17. April 2050. Es bleibt in Weimar leider unverändert, teilgestört durch Funkinterferenzen und einem bisher nicht auffindbaren elektromagnetischen Störfeld.
Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Moin Moinchen und guten Tag, Hallöchen. Hier ist wieder euer Morty McFly. Falls die altesware Seniorin Alexa mal wieder ihren Job nicht richtig gemacht hat, weil sie wieder fremde Gespräche belauscht hat, heute ist der 9.7.2050 und du hörst zwischen 0 und 1 Gespräche über Kunst und Digitalität. Heute mal ohne meinen werten Kollegen Rick, dem alten Sesselfurzer. Der bewacht nämlich die Tore zu unserem Studio. Draußen ist die Revolution am Toben und einer muss hier oben den Mob zurückhalten. Aber keine Sorge, allzu lang müsst ihr es mit mir nicht aushalten. Wir feiern heute 30-jähriges Jubiläum. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Konfettikanone in 3, 2, 1... Weißt du, laut? Mir doch scheißegal. Das heißt 30 Jahre zwischen 0 und 1 Gespräche über Kunst und Digitalität. Und zur Feier des Tages wollen wir in die Zeit zurückreisen, an den Anfang. Tja, wo alles angefangen hat. Dafür habe ich nämlich keine Kosten und Mühen gescheut. Ich war in dem abgefuckten, abgesifften Scheißkeller und ich habe für euch die Kartons durchgewühlt. Die meisten haben die Scheißratten schon angefressen. Aber einen frechen Schinken haben sie mir noch übrig gelassen. Also, Trommelwirbel bitte für eine unserer allerersten Sendungen. Damals noch mit Alexandra Konrad und Susanne Altmann. Keine Ahnung, ob die beiden noch unter uns weilen, aber hier sind sie für euch.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Sie hören zwischen 0 und 1 Gespräche über Kunst und Digitalität mit Susanne Altmann
und Alexandra Konrad. Wie man Kunst und Digitalität zusammenbringt, das weiß unser heutiger Gast. Er ist seit über 25 Jahren Regisseur und Ausstatter im Musik- und Sprechtheater. Seit 2019 ist er außerdem künstlerischer Leiter an der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund.
Normalerweise würden wir jetzt zusammen in unserem gemütlichen Studio sitzen, da hat uns Corona aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Deswegen ist unser Gast aus den heimischen vier Wänden zugeschaltet. Und damit begrüßen wir Markus Lobbes und schicken viele Grüße nach Dortmund.
Natürlich wollen wir heute nicht nur mehr über Ihre Arbeit erfahren, wir möchten Sie auch ein bisschen besser kennenlernen. Dazu gibt es direkt zu Beginn 50 mehr oder weniger schnelle Fragen.
Wo hat alles angefangen?
Köln.
Ihr Lieblingsspiel als Kind war?
Pong.
Was ist die tollste Erfindung?
Die Waschmaschine.
Heute schon gelacht?
Absolut.
Und worüber?
Ein Karlauer.
Sonne, Regen, Schnee oder Sturm?
Ui, davon am liebsten Sonne.
Welchen Neujahrsvorsatz brechen Sie eigentlich jedes Jahr aufs Neue?
Abnehmen.
Wie nachtragend sind Sie?
Nicht besonders.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Hausarzt, Hausärztin oder doch lieber Dr. Google?
Hausarzt.
Wovon halten wir Sie eigentlich gerade ab?
Ferien mit meinem Kind.
Wofür sind Sie zu alt?
Oh, für fast alles, befürchte ich.
Wann stehen Sie frühs auf?
Wenn ich darf, um 9, wenn ich muss, um 6:30.
Und was passiert dann in den ersten 30 Minuten, nachdem Sie wach sind?
Banane essen, 2 Kannen Espresso trinken.
Wovor haben Sie Angst?
Vor Insekten. Vor allen Dingen vor Kriechinsekten.
Okay, das kann ich voll nachvollziehen. Was tun Sie so gerne, dass es Ihnen egal ist, wie schlecht es für Sie eigentlich ist?
Computerspielen.
Menschen, die Ketchup und Mayo mischen, Himmel oder Hölle?
Hölle.
Welches Schimpfwort benutzen Sie eigentlich am häufigsten?
Grundgütiger.
Sie dürfen Ihren Grabstein gestalten. Was steht drauf?
Herzlichen Dank.
Für was bei Ihnen zu Hause haben Sie immer noch nicht den perfekten Aufbewahrungsort gefunden?
Eigentlich für alles, was hier rumfliegt.
Sparfuchs oder Kaufsucht?
Irgendwo zwischendrin.
Waschroutine oder Wäscheberg?
Waschroutine.
Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
Oh Gott, da brauche ich 10 Sekunden.
Die geben wir Ihnen.
Nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oh weia, das ist ja bitter.
Schnell in den Verlauf schauen.
Oder anders gefragt, was wollen Sie denn als nächstes googeln?
Das weiß ich noch nicht.
Vielleicht ergibt sich das ja auch noch im Laufe des Gesprächs.
Eben.
Woran glauben Sie?
Ach herrje, an eine bessere Welt.
Fenster beim Schlafen, auf oder zu?
Liegt an der Jahreszeit.
Pizza mit Ananas.
Auf keinen Fall.
Wie bleiben Sie up to date?
Durch meine Kinder.
Wer war Star Ihrer Jugend?
Oh weia, welche Jugend? Sid Wishes.
Sid Wishes lädt Sie zum Essen ein. Mit welcher Geschichte prahlen Sie?
Mit keiner.
Okay, sehr bescheiden.
Was würden Sie tun, wenn Sie könnten?
Zum Nordpol fahren.
Worüber streitet man mit Ihnen?
Ich glaube über meine Engstirnigkeit.
Netflix oder ARD?
Netflix.
Und weil wir in den letzten Monaten noch nicht genug davon bekommen haben, natürlich auch noch ein bisschen zu Corona.
Welche neue schlechte Angewohnheit haben Sie seit dem Lockdown?
Zu viel arbeiten.
Wie groß ist Ihr Jogginghosenradius geworden?
Nicht viel größer, glücklicherweise.
Nächstes Mal ein anderer Ort für den Lockdown?
Nicht vorstellbar.
Was vermissen Sie am meisten aus der Zeit vor der Pandemie?
Meinen älteren Sohn, unseren älteren Sohn. Ah, ich muss mir das besser angewöhnen, verdammt.
Popcorn süß oder salzig?
Süß.
Whitney oder Britney?
Weder noch.
Und wer dann?
Oh, das ist, glaube ich, für einen Musiker die schwerste Frage überhaupt. Oh, war ja irgendwas zwischen Johann Sebastian Bach und den Sex Pistols.
Grillen oder braten?
Braten.
Heiß oder kalt? Winter oder Sommer?
Kalt, Winter.
Kuh oder Sojamilch?
Kuh.
Was behalten Sie noch immer, obwohl Sie es gar nicht brauchen?
2 Billardkugeln aus dem alten Schreibtisch meines Vaters.
Und spielen Sie denn auch noch Billard?
Auf gar keinen Fall.
Sie bekommen 5 Euro. Was kaufen Sie davon?
Oh weia, was bekommt man denn für 5 Euro?
Oh, na, kommt ganz drauf an. Sind Sie eine Naschkatze oder wollen Sie lieber was Haptisches haben? Also es gibt ja viele Möglichkeiten.
Das ist echt schwer, 5 Euro. Ich glaube ein Espresso und ein Käsebrötchen.
Gute Entscheidung.
Ja. Was können wir hier und jetzt von Ihnen lernen?
Das weiß ich noch nicht.
Okay, kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir vergessen es nicht.
Heute ist doch ein toller Tag, um was Gutes zu tun. Was wird das bei Ihnen sein?
Ich hoffe, dass ich mit unserem jüngeren Sohn nachher noch ein bisschen Zeit verbringen kann.
Was würden Sie gerne erzählen, wurden aber noch nie danach gefragt?
Oh je. Da muss ich passen.
Wie geht's Ihnen eigentlich?
Ganz passabel.
Was wollten Sie schon so lange erledigen, haben es aber immer noch nicht getan?
Die Steuer 2019.
Die würde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen liegen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sehr gut.
Nee, die ist bis zum Ende der Woche fertig.
Um was ging es in Ihrem letzten Gespräch?
Um die Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund.
Und ist was Neues bei rausgekommen?
Es war ein sehr, sehr interessanter, neuer Gesprächskontakt und wir haben eine Stunde wirklich sehr intensiv miteinander gesprochen.
Das waren 50 mehr oder weniger schnelle Fragen an unseren heutigen Gast. Markus Lobbes ist uns aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet und hat uns nicht nur spannende Geschichten aus seinem Job mitgebracht, denen wir uns gleich widmen wollen, er hat auch Musik im Gepäck. Gerade hat er schon verraten, dass er gerne mal mit Sid Vicious essen würde. Zusammen essen gehen klappt dank Corona leider nicht, aber für das Feeling gibt's natürlich hier bei uns Sid Vicious mit My Way.
Oh no. The end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway and
Herr Lobes, jetzt wissen wir bis auf die Farbe Ihrer Unterhose ja wirklich eigentlich quasi alles über Sie. Nun wollen wir natürlich auch noch den journalistischen Anspruch mit ins Boot holen. Sie haben in einem Interview gesagt, es geht nicht darum, die Technik unhinterfragt auf die Bühne zu bringen, sondern zu erforschen, wie man mit ihr Kunst erzeugen kann oder die Kunst durch diese Techniken befragen kann. Erklären Sie diese Aussage doch bitte mal anhand eines Ihrer Projekte.
Also wenn Sie sich die Elektrifizierung der Theater anschauen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Elektrisches Licht ist in den Theatern eingeführt worden, weil das Beleuchten mit Gas zu gefährlich war. Die Gefahr eines Theaterbrands bestand und deswegen hat man elektrisches Licht eingeführt, damit es dadurch auch hell wird. Elektrisches Licht im Theater ist aber kein technischer Vorgang, sondern ist, und zwar seit Einführung des elektrischen Lichts, zu einem künstlerischen Vorgang gekommen. Die Kunst der Beleuchtung hat sich in den letzten 120 Jahren elementar zu einem eigenständigen Wesen des Theaterbetriebs oder der darstellenden Künste entwickelt. Das ist so ein Verhältnis von wo treffen die beiden Dinge aufeinander und was bewirken sie? Zum einen ist natürlich das Medium des elektrischen Lichts befragt worden, zum anderen aber auch, und da wird es spannend, die Kunst, nämlich alles, was bis dahin im funzeligen Gaslicht nach guter Illusion aussah, sah durch die Scheinwerfertechnik plötzlich grauenerregend aus. Bemalte Leinwände, schlecht genähte Kostüme, grell geschminkte Darstellerinnen und Darsteller. Das heißt, alles, was auf der Bühne geschehen ist bis dahin, also was man übertreiben musste, um im schwachen Licht noch durchzukommen, wurde befragt zu, wie reagieren wir wieder auf die Technik.
Und das hat sich dann zu einer Art Lichtkunst weiterentwickelt.
Absolut, aber eben von allen Gewerken. Sie können nicht unabhängig vom Licht Dinge auf die Bühne stellen und das Licht ist nicht unabhängig von dem, was auf der Bühne steht.
Das heißt aber auch, dass für Sie die Vereinigung von Kunst und Digitalität eine eingeschränkte Erweiterung des künstlerischen Schaffens ist und gar nicht so richtig eine neue Disziplin der Kunst.
Ja, die Digitalität, glaube ich, an sich ist eine neue Disziplin, also dass die Handlungsmaximen oder die Handlungsarten, die wir haben in Zeiten der digitalen Transformation mit den Werkzeugen, die sie uns bietet, ist ja etwas, was wir neu erlernen müssen. Und das muss nicht nur die Kunst, das müssen ja im Grunde genommen alle. Und die Verbindung von beidem schafft ja Neues. Das ist schon sehr spannend.
Sie werden mir wahrscheinlich schmerzlich zustimmen, wenn ich sage, dass das Theater für Jugendliche, sobald es über Schulbesuche hinausgeht, oft keine große Rolle mehr spielt. Digitalität hingegen tut das sehr und diese Digitalität bringen Sie mit der Inszenierung zusammen. Ist das die Rettung des Theaters oder bedarf es der gar nicht?
Ich glaube, die Rettung des Theaters ist in der Tat nicht das dringendste Problem. Es ist eine Kunstform, die sich seit 2.500, 3.000 Jahren hält. Und also dringendstes Problem im Sinne von, dass das neu wäre. Wir müssen uns immer und immer wieder legitimieren mit dem, was wir tun. Also nicht nur Theater, sondern jede Form von Kunst. Und Legitimation heißt auch nur, eine Relevanz sichtbar zu machen, dass man als Jugendlicher oder Jugendliche vielleicht ein paar Jahre lang auch andere Interessen haben kann, möchte ich nicht leugnen. Ein späterer Theaterbesuch ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Das werden wir aber nicht dadurch kriegen, dass wir ein Smartphone auf die Bühne hauen.
Verstehe ich das richtig? Also Sie sagen, dass man nach ein paar Jahren in die Zielgruppe des Theaters reinwächst.
Hoffentlich.
Ich muss da auch noch mal reingrätschen. Sie haben ja eben bei dem Beispiel mit der Elektrizität und den Glühbirnen mit eingebracht, dass es gewisse unsichtbare und sichtbare Vorgänge im Theater gibt. Also was dem Betrachter auch irgendwo bewusst ist, dass es Dinge gibt, er sie aber in der Inszenierung selbst so gar nicht wahrnimmt. Wenn Sie jetzt von einem tatsächlich unsichtbaren oder sichtbaren Einsatz der Digitalität sprechen, würden Sie einem davon eine größere Gewichtung geben als dem anderen?
Ich denke, dass beides einfach Hand in Hand spielt. Also das ist ja auch ein großes Ziel, was wir in der Akademie haben, die Kommunikation zwischen Kunst und Technik zu befördern. Und das passiert sowohl im nicht sichtbaren Bühnenbereich wie im sichtbaren Bühnenbereich. Der Sichtbare ist natürlich für, sagen wir mal, Publikum, Presse, Politik, der zielführende, wenn man da auf die Ergebnisse schaut und sich direkt angesprochen fühlen kann. Und Theater hat ja immer auch etwas mit Schauwert zu tun, nicht nur mit Sinn, sondern wie bringe ich den Sinn über die Rampe, mit welchen Mitteln. Die digitale Transformation, die hinter der Bühne stattfindet, ist ja schon sehr, sehr viel länger, als das ein normales Publikum vermuten würde. Oder sagen wir es mal so, sie ist so selbstverständlich, dass man sie gar nicht sieht. Das fängt natürlich in der Verwaltung an, die computerisiert worden ist schon vor zig Jahren. Das fängt damit an, dass seit Ewigkeiten alle Theater eine Homepage haben, dass man einen Online-Ticketverkauf hat. Also diese ganzen Dinge, die um ein Theater drumherum ja auch dazugehören, dass die Ton- und Lichtstudios inzwischen digitalisiert worden sind, dass es Videoabteilungen gibt. Das sind alles Dinge, die natürlich im unsichtbaren Bereich liegen, genauso wie eine digitale Steuerung der Bühnenvorgänge. Das eine ist ohne das andere aber nicht denkbar.
Was ist denn dabei in Ihrer Vorstellung immer schöner gewesen, als es sich dann herausgestellt hatte?
Oh Gott, wieder eine lange Pause. Schöner ist immer die Erwartung an den Arbeitsaufwand. Auch wenn viele Dinge heute so hands-on sind, Plug-and-Play, Ready-Mades, Herstellen von Kunst auch mit digitalen Techniken ist einfach eine große Arbeitsleistung von allen Beteiligten.
Wir leben ja im absoluten Überfluss. Wenn ich mich abends auf die Couch setze, dann kann ich zwischen tausenden Optionen wählen. Also will ich lieber binge-watchen auf Netflix, eine TV-Doku nachschauen oder lieber einfach einen Blockbuster auf Amazon Prime sehen. Mit jedem Tag steigt das Angebot und somit natürlich auch die Konkurrenz für Theater und Co. Wie schafft man das, bei diesem Konsumwandel mit einem eher klassischen Medium wie dem Theater mitzuhalten?
Ich glaube, dass es überhaupt gar nicht die Aufgabe ist, dort mitzuhalten. Und das ist ein großer Schutz. Also solange sich die Kulturinstitutionen nicht als Teil der Unterhaltungsindustrie verstehen, haben sie schon gewonnen.
Das ist in der Tat auch ein interessanter Ansatz. Also finde ich jetzt auf jeden Fall.
Man muss es ja ganz klar sagen. Also wenn wir versuchen würden, und das, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinbreche.
Alles gut.
Das lässt sich in der Geschichte ja gut absehen. Wenn Sie versuchen wollen, mit kommerziellen Inhalten zu konkurrieren, haben Sie immer verloren. Das Theater hat schon immer gegen den Film verloren, natürlich. Die CD hat schon immer gegen die Live-Aufführung gewonnen. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Und man muss darauf setzen, dass es Menschen gibt, die an kulturellen Inhalten interessiert sind, unabhängig davon, wie bequem sie erreichbar sind oder wie preiswert oder teuer sie erscheinen mögen. Und solange man, glaube ich, dafür noch Hoffnung hat, wird es Kultur noch geben. Und wenn man sie nicht mehr hat, wird sie auch verschwinden. Damit wird aber auch die Gesellschaft verschwinden. Das hat die Geschichte gezeigt.
Letzten Endes ist das ja auch ein Alleinstellungsmerkmal des Theaters. Also völlig legitim. Aber mussten Sie sich denn auch schon der Kritik von Ihren Kollegen und Kolleginnen aussetzen? Oder waren die Sorgen oder Kritikpunkte, die geäußert wurden, mittlerweile eigentlich unnötig?
Ja, also natürlich gibt es da gibt es skeptische Stimmen und natürlich gibt es polemische Stimmen. Also die Frage ist ja immer, was will man darin sehen? Klar habe ich mir anhören müssen, dass wir die Schauspielerinnen und Schauspieler auf einer Bühne durch Roboter ersetzen wollen, dass wir Arbeitsplätze vernichten werden mit unseren Forschungen an digitalen Prozessen. Das ist aber meistens wirklich nicht über eine Polemik hinausgehend. Was wir hier versuchen, ist ja nur den Begriff zu erweitern, genauso wie, ja, wie ist das, ich habe es mit dem elektrischen Licht als Beispiel gebracht, das gibt es ja mit ganz, ganz vielen anderen Techniken auch. Und das Theater als Spiegel der Gesellschaft hat schon immer versucht, sich auch der Techniken zu bedienen, mit denen die Gesellschaft umgeht. Da sehe ich keine große Angst. Ich habe zwar schon eine grandiose Tanztheater-Performance gesehen zwischen einem Tänzer, einer Tänzerin und einem riesigen Industrieroboter. Das ist aber nur etwas, was dazukommt und nicht etwas, was ablöst.
Aktuell befindet sich die Szene der Kunst natürlich in Unklarheit. Die Corona-Krise hat ganze Jahresprojekte verworfen, Termine abgesagt und das Leben aller verändert. Wie hat sich die Krise denn auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Also die Akademie für Theater und Digitalität hat, obwohl sie eine Theatersparte ist, die sechste Sparte des Theaters Dortmund, einen Sonderstatus gehabt, weil wir keine Probensituationen haben und auch keine Aufführungen generieren. Wir sind ja eher für prototypische Forschung angetreten. Und zum einen haben wir relativ wenige Mitarbeitende. Auch die Anzahl der StipendiatInnen ist überschaubar. Wir haben einen ziemlich großen Ort, an dem wir arbeiten können. Und deswegen durften wir unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln den Betrieb im Großen und Ganzen weiterführen. Wir haben trotzdem zum Teil aus persönlichen Umständen auch auf eine Zeit lang Homeoffice umgestellt, also Teile der Akademie, auch Teile der Fellows. Aber die Arbeit an sich konnte erstmal so weitergeführt werden wie bisher. Das ist ziemlich außergewöhnlich im Theater- und Kulturbetrieb. Nichtsdestotrotz, die großen Einschränkungen, die wir hatten und vielleicht auch weiter haben werden, ist, dass wir zum Beispiel keine Zwischenergebnisse öffentlich zeigen konnten, dass wir für so eine Art Besuchsvorgänge gesperrt sind, wie das gesamte Theater das ist. Wir hoffen, dass sich das ein bisschen lockern wird. Wir hätten Testpublikum gebraucht, um das eine oder andere Projekt wirklich mal unter richtigen Bedingungen ausprobieren und zeigen zu können und weiterentwickeln zu können. Das sind Sachen, die natürlich ganz schmerzlich sind.
Wie ist das denn? Haben Sie denn stattdessen eine Art Anstieg der Akzeptanz der neuen Art des Schaffens festgestellt? Also haben Sie zum Beispiel mehr Bewerbungen für die Stipendiaten und Stipendiatinnenplätze oder sind mehr Anfragen zur Teilnahme an den Veranstaltungen hinzugekommen?
Ersteres Nein kann ich auch erklären, zweiteres Ja. Also die Gesamtszene darstellende Kunst, wie alle Künste, wie alle Menschen, die sich sozusagen mit neuen Kulturtechniken beschäftigen, ist natürlich jetzt in so einem, zum einen ins kalte Wasser als Nichtschwimmer gestoßen worden, zum anderen aber auch in einem sehr neugierigen und sehr innovativen Beschleunigungsvorgang, so sie die Mittel zur Verfügung haben. Und wir haben eine ganze Menge Anfragen an Beteiligung für Panels, für Diskussionen. Wir haben ja zusammen mit den Berliner Festspielen und der Initiative Digitale Dramaturgie das virtuelle Theatertreffen dieses Jahr mitentwickelt, wirklich auch aus der Hüfte und trotzdem, glaube ich, in einem ganz, ganz guten Format mit allen gemeinsam. Das war eine Mordsanstrengung und Leistung, aber zum Glück auch ein ganz guter Erfolg. Wir haben viele Anfragen, wie man mit den Techniken jetzt wirklich umgeht. Wir haben eigentlich erwartet, dass das alles schon kommen wird, aber in viel, viel größeren Zeitmaßen, also dass die Institutionen sich damit beschäftigen werden, dass es einfach neue Plattformen gibt, also erweiterte Plattformen. Die Bewerbungen um die Fellowships sind sehr unabhängig davon, weil wir ja ein sehr breit gefächertes Forschungsangebot oder Forschungsziel haben. Wir kuratieren die Ideen derer, die kommen. Das sind meistens Verbindungen eben aus künstlerischen und technischen Inhalten und die sind heutzutage eben sehr viel weiter gefasst als das, was gerade an Ausspielung im Netz unterwegs ist.
Sie sprachen ja gerade davon, dass Sie mehr Interesse an der gesamten Arbeit zur Digitalität im Theater erfahren haben. Hat sich das auch in Zuschüssen niedergelegt oder war das sozusagen nur durch die vermehrte Anfrage an offiziellen Auftritten zu sehen?
Wir sind ja institutionell gesichert. Also wir haben unsere Förderungen vom Land NRW, von der Kulturstiftung des Bundes, durch den Bund, durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, also durch Brüssel und natürlich durch die Stadt Dortmund für einen größeren Zeitraum erhalten. Also wir sind nicht abhängig von kurzfristigen Änderungen irgendwelcher Förder- und Zuschusspläne. Ich glaube, es hat sich allerdings in zumindest den für diese Entwicklung interessierten, auch politischen Bereichen gezeigt, dass das ein sehr gutes Investment ist in die Zukunft. Ganz, ganz viele sind jetzt sich darüber klar geworden, dass natürlich nur das an Ausspielungen gerade möglich ist, was auch technisch und personell gefördert wird oder was vorhanden ist oder was erschaffen werden muss. Und da, glaube ich, macht sich eine ganz gute Erkenntnis breit, dass das nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, Luftschlösser sind, die wir bauen, sondern dass das sehr eng verzahnt ist mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und das stellen wir schon fest. Also die Stadt Dortmund zum Beispiel hat trotz Corona-Krise und trotz massiver Einbußen, die sie hat, mitten in der Zeit den Neubau der Akademie genehmigt. Und das ist ein großes Auftragsvolumen und das ist auch ein Bekenntnis zu der Einrichtung über die nächsten Handvoll Jahre hinweg. Stimmt uns eher positiv.
Das freut natürlich auch, wenn der Lobbyismus zumindest für die Theaterszene ein wenig stärker wird.
Ja, also ich hoffe das doch sehr.
Einer Ihrer Freunde bezeichnet Sie als den letzten Analog-Dino des Stadttheaters. Wie digitalisiert oder revolutioniert denn ein Analog-Dino die Bühnenkunst?
Ja, das ist wirklich ein erstaunliches Zitat immer wieder. Zum einen bin ich gar nicht dazu angetreten, irgendwas zu revolutionieren. Ich beobachte einfach sehr, sehr gerne Entwicklungen. Da gibt es einen anderen Satz meines oder unseres, besser gesagt unseres Betriebsdirektors, der gesagt hat, er arbeitet doch lieber am Theater der Zukunft als am Theater der Vergangenheit. Das ist auch sehr kurz gefasst, aber ich finde, das trifft es ganz, ganz toll. Also wir haben da in Dortmund die Möglichkeit, wirklich an Dingen zu arbeiten, die vielleicht kommen werden, in längeren Zeitmaßen, wenn wir es nicht tun, die sehr toll Ideen und Menschen miteinander vernetzen, die ganz toll zeigen, mit welchen Techniken man eben Kunst machen kann. Und das meinte ich am Anfang, das betrifft natürlich meine Arbeit als Theaterregisseur. Ich bin da seit 30 Jahren in dem Beruf, nicht in allen Ebenen. Also ich habe auch mit digitalen Inhalten gearbeitet, allerdings habe ich auch Arbeiten gemacht, in denen, egal wie seltsam das Setting war, es keinen einzigen Bild oder Ton oder sonst was Beitrag gab, sondern halt 90 Minuten Darstellerinnen und Darsteller und das gesprochene Wort, da muss man dann halt mal durch.
Ihr Vater war Programmierer. Sie hatten also schon immer Kontakt mit Digitalität in jeglicher Form. Wann und wie vor allem haben Sie gemerkt, dass aus dieser Beziehung was Ernstes wird?
Sofort. Also es war ein sehr, sehr prägendes Elternhaus. Und ich bin in der Tat wirklich schon als Kleinstkind an der Hand durch riesige Computeranlagen gelaufen. Bei uns zu Hause gab es immer neueste Technik im Rahmen der Möglichkeiten einer vierköpfigen Familie. Und das war sehr liberal. Also alles, was da war, durfte auch von uns Kindern jederzeit genutzt werden, ohne jede Einschränkung. Also wenn sich heute eins meiner Kinder meinem Fotoapparat nähert, kriege ich ja schon fast einen Herzinfarkt. Ich muss dann noch sehr viel lernen, was so Freiheit im Denken mit solchen Sachen angeht. Und deswegen ist da eine sehr tiefe Verbundenheit. Ich habe aber trotzdem halt einen ganz anderen Beruf gelernt und habe auch sehr, 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 sehr lange Zeit von allem mit Computern Abstand gehalten und merke aber jetzt, dass das meine Liebe und mein Verständnis für die Dinge trotzdem sehr geprägt hat. Ich kann aber zum Beispiel überhaupt gar nicht programmieren. Das ist ein anderer Beruf, den andere Menschen gelernt haben.
Ja, im Wesentlichen haben Sie meine Frage fast schon beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, wie Sie, obwohl Sie ja diesen Technikbezug haben, dann ausgerechnet in darstellendes Spiel gegangen sind. Also das sind Sie in einer völlig andere Richtung galoppiert.
Ja, also ich mache auch sehr spät hat es angefangen, seitdem ich 13 Jahre alt bin, Musik. Ich habe aus einer Laune raus mit einem Freund beschlossen, dass wir eine Punkband aufmachen und das haben wir dann auch, also ganz klassisch. Bin dann sehr beeinflusst worden von so Minimal Music und Performing Arts, das ist alles schon urlange her, und hatte dann mit, ich glaube, 18 oder 19 meinen allerersten Opernbesuch und habe dort entschieden, dass ich Operngesang studieren werde, was ich kurz darauf dann auch gemacht habe. Und während des Gesangsschulens habe ich entschlossen, Regisseur zu werden, was ich dann auch direkt darauf gemacht habe und das bin ich auch seitdem. Mich hat einfach Musik und Kunst immer wahnsinnig interessiert und auch dafür gab es bei uns im Haushalt oder in der Familie oder in der Familiengeschichte eine große, große Vorlage und eben auch überhaupt gar keinen Widerstand aus dem Elternhaus. Ich konnte das schlichtweg einfach machen. Und außer Zivildienst befinde ich mich in der luxuriösen Situation, auch noch nie etwas anderes gemacht zu haben. Und die Verbindung der Dinge ist aber das, was mich sehr, sehr interessiert. Also an technischen Entwicklungen war ich immer interessiert, war mein Vater auch bis zuletzt. Das sind Sachen, die ich einigermaßen gut beherrsche, auch wenn meine IT-Abteilung sich jetzt totlacht. Würde ich sagen, in der Generation, in der ich mich befinde, doch dann schon ziemlich advanced. Und ja, es geht ja immer um die Verbindung von Sachen.
Über die Arbeit als Regisseur und künstlerischer Leiter sprechen wir natürlich hier gleich bei uns. Vorher gibt's aber noch ein bisschen Musik. Markus Lobbes hat uns erzählt, dass er super Fan von den Sex Pistols ist und deswegen gibt's sie natürlich jetzt hier bei uns mit Holidays in the Sun.
I got a reason now.
Sie hören zwischen 0 und 1 Gespräche über Kunst und Digitalität. Zugeschaltet ist uns immer noch Markus Lobbes, künstlerischer Leiter der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Herr Lobbes, Sie arbeiten seit über 25 Jahren als Regisseur und Ausstatter im Musik- und Sprechtheater. Was können Sie eigentlich immer noch nicht?
Steppen.
Wollen Sie es denn noch lernen?
Nee, um Gottes Willen, ich finde Steppen grauenerregend.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie in Ihrem Job auch hin und wieder Leute treffen, die Sie so gar nicht ausstehen können. Wie retten Sie sich aus solchen Gesprächen?
Einfach freundlich bleiben.
So viele Menschen haben den großen Traum, irgendwann auf der Bühne zu stehen und versuchen ihr Glück oft erstmal beim Theater. Wenige schaffen es bis ganz nach oben, viele scheitern. Woran erkennen Sie, dass jemand wirklich Talent hat?
Oh Gott, das ist das wirklich große Mysterium, oder? Ich sag das ja ungern, aber das ist ein offenes Geheimnis. In der Regel, wenn Sie solche Sachen wie Vorsingen oder Vorsprechen haben, erkennen Sie es schon daran, wie jemand durch die Tür kommt. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum.
Sie meinen die Ausdrucksstärke irgendwo?
Ich kann es wirklich gar nicht sagen. Es ist wie verhext. Es ist auch sehr hart, muss man sagen.
Also verstehe ich richtig, es muss schon irgendwie auch die klassische Liebe auf den ersten Blick sein.
Das kann ich nicht mal sagen. Ich habe auch ganz große Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die ich nicht geliebt habe. Aber es klingt so ein bisschen eso und so bin ich überhaupt nicht. Aber ich kann es nicht sagen.
Okay, nochmal aus einer anderen Perspektive gefragt. Wenn es so gar nicht funkt, wie sagt man dann jemandem, sorry, das wird hier nichts?
Das ist aus meiner Position heraus vielleicht wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, weil ich habe als Regisseur zum Beispiel eine Verantwortung dafür, dass Dinge funktionieren. Ich komme ja in der Regel mit einem Vorschlag, mit einer Konzeption, einer Idee, die ich in ein Ensemble reinbringe, die ich auch an ein ganzes Haus vermitteln muss. Und das muss man ganz klar sagen. Wir sind alles sehr, sehr individuelle Gestalten, sehr zum Teil in ihren Denkarten komplizierte Künstlerinnen und Künstler und nicht jeder Inhalt vermittelt sich allen. Es geht immer um Teambuilding, es geht immer darum, auch wirklich alle ins Boot zu holen. Und wenn jemand wirklich so gar nicht will, dann muss man drüber sprechen. Das passiert aber ganz, ganz selten. Und das Gute ist ja an so einem Theaterprozess, auch wenn Leute mich nicht leiden können oder das für vollkommenen Irrsinn halten, was ich mache, allen gleich ist die Gewissheit, dass es nach 6 Wochen vorbei ist.
Mittlerweile profitiert auch Nachwuchs von Ihrem prall gefüllten Lebenslauf. Sie arbeiten als Gastredner und Dozent. Was sagen Sie Menschen, die noch ganz am Anfang stehen?
Dass sie die Augen aufmachen sollen. Ich kann das nicht so oft machen, aber immer wenn ich Zeit finde, sage ich es zu, wenn ich gefragt werde. Ich hätte das früher nie gedacht, aber das ist wirklich sehr, sehr toll, mit jungen Menschen zu arbeiten und zu versuchen, das ist natürlich meine eher spezielle Art, von institutionellen Zwängen oder Autoritäten befreite Sicht auf das, was sie machen wollen, im Leben zu schaffen. Und ich hoffe, sie kriegen nicht zu viele Zuschriften, dass es nicht stimmt, aber ich glaube, das gelingt einigermaßen.
Sie arbeiten mit jungen Menschen, um ihnen natürlich etwas beizubringen, aber wann haben Sie denn das letzte Mal von diesen Menschen etwas gelernt?
Das ist immer ein Geben und Nehmen. Das ist ja nicht nur in der Ausbildung so. Sobald ich Dinge zur Diskussion stelle, und das ist was meine Arbeit nun tatsächlich auszeichnet, ist, dass ich mich viel mehr als Moderator verstehe als Regisseur oder als Lehrkraft, dann kriegen sie auch Sachen zurück. Und das Tolle ist, sie bekommen lauter Ideen zurück, die sie selbst niemals gehabt hätten oder die ich selbst niemals gehabt hätte. Und herauszufinden, wie man denn darauf kommen kann im gemeinsamen Gespräch, zeigt immer wieder neue Wege, über Dinge nachzudenken. Und das finde ich sehr spannend.
Kommen wir noch einmal zu den Fellowships zurück. Die bewegen sich ja an dem Thema zwischen Digitalität und Theater und forschen da ja auch. Was ist Ihrer Einschätzung nach die größte Hürde, die bei einem Projekt die letztliche Realisierung verhindert?
Also draußen in der Theaterwelt sind die größten Hürden mit Zeit, Raum und Geld ganz gut zu beschreiben. Also das ist ja auch der Grund, warum die Akademie gegründet worden ist, dass wir festgestellt haben, oder besser gesagt Kai Fuges und sein Team, in Sonderheit Alex Kerlin und Michael Eickhoff, mit den Künstlerinnen und Künstlern, die an den Inhalten gearbeitet haben, festgestellt haben, dass in, sagen wir mal, höchstens einem Jahr Vorbereitung und höchstens 6 bis 7 Wochen Probenzeit viele Dinge gar nicht realisierbar sind. Man muss länger forschen, länger drauf gucken, man muss die technischen Möglichkeiten haben, man muss das Geld auch haben, sie heranzuholen oder die Menschen, die damit arbeiten können. Und das ist das, was in den Theatern diesen Innovationsschub grundsätzlich verhindert, weil die Häuser ja sehr zusammengespart worden sind in den letzten 30 Jahren und weil sich natürlich da auch ein kleiner Investitionsstau an vielen Ecken oder auch ein großer Investitionsstau bemerkbar macht. Da kann ganz schön nachgeholt werden. Und ich hoffe eben, dass das zum Beispiel durch die Krise jetzt mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Bei uns in der Akademie ist, glaube ich, die größte Hürde, wenn man angenommen worden ist für ein Projekt, sich wirklich zu fokussieren auf das, was man machen möchte, weil die Angebote relativ groß sind. Sie treffen auf andere KünstlerInnen oder auf andere TechnikerInnen und können mit denen in Kontakt treten und plötzlich denken sie, das wäre doch für mein Projekt auch noch spannend, und dann sehen sie in der Ecke ein Gerät rumstehen, für das würden sie gerne mal einen Workshop machen und so. Und das alles ist auch genau so gedacht, auch genau so offen gedacht, und dann aber wieder zu sagen, das ist mein Projekt und da will ich damit hin, das ist eine Arbeit, die wir niemandem abnehmen können.
Also geht es letzten Endes um die Fokussierung der Künstler und Künstlerinnen, dass sie an ihrem Projekt arbeiten? Das ist die größte Hürde, dass sie dranbleiben?
Würde ich schon sagen, ja. Das ist aber, glaube ich, bei allen Stipendien so. Also wir sind ja, weil wir ein Präsenzstipendium sind, schon so, dass wir die Menschen, wenn mal nicht Corona ist, viel sehen, auch viel in Dortmund sehen. Also 2/3 der Zeit müssen vor Ort gearbeitet werden. Und wir erwarten auch eine Dokumentation sozusagen der Vorgänge. Es gibt ja Stipendien, in denen haben sie das wirklich für noch längere Zeiträume ohne jegliche Verpflichtung. Das ist ja das Tolle am Stipendium, dass man die Ruhe zum Arbeiten hat. Und bei uns gibt es die Angebote schon. Man kann mit der Dramaturgie in Kontakt treten, man kann vernetzt werden, man kann neue Sachen lernen. Es ist aber immer ein freies Feld. Das heißt, es ist kein Arbeitsvertrag. Wir können niemanden zu irgendwas nötigen. Und das wollen wir auch nicht.
Die große Frage ist natürlich immer, wie man seine Zeit aufteilt und wie man sich organisiert. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass elektronische Kalender der größte Segen und gleichzeitig aber auch die größte Strafe sind. Wie schaffen Sie es, sich Ihre Zeit einzuteilen? Wie können Sie kreativ werden, ohne dass direkt das nächste Projekt im Nacken drückt? Also wie gestalten Sie Ihren Tagesablauf?
Das ist, glaube ich, in der Position, wie ich sie habe, ganz einfach zu beantworten. Ich habe ungefähr 6 Stunden Schlaf pro Tag und den Rest der Zeit haue ich mir voll.
Ich möchte nicht tauschen.
Nee, nein, das ist ja das Lustige. Das Leitung klingt natürlich immer auch sehr verlockend. Und das ist es auch, das macht auch einen riesigen Spaß. Wir haben eben auch noch eine Familie mit 2 Kindern, einer studiert zum Glück schon. Allein die Privatorganisation mit meiner beruflichen Organisation ist gar nicht mal so leicht. Meine Frau ist auch freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin mit einem sehr großen Erfolg und deswegen auch einem sehr guten Terminkalender. Und das mit den ganzen Anfragen der Akademie zu koordinieren, ist schon nicht einfach. Es gibt Tage, da schaffe ich es nicht mal, eine Mittagspause zu machen. Das ist aber alles gar nicht schlimm. Und zum Glück habe ich eine wunderbare Referentin, Veronika Ottmeier, die meine Termine auch so ein bisschen mitkoordiniert und mal drauf schaut und sagt, das sollte ich jetzt aber nicht tun. Aber es gibt ja so viele spannende Sachen zu machen.
Und wie schaffen Sie es, sich im Zweifel gegen etwas zu entscheiden? Also haben Sie da ein Prinzip oder entscheiden Sie das eigentlich nur aus dem Bauch heraus?
Das muss ich gestehen, das ist noch ein nicht wirklich optimaler Vorgang. Wir sind ja eine Institution, die in den Kinderschuhen steckt. Und klar darf man nicht unterschätzen, dass wir auch unter einer Art Legitimationsdruck stehen. Also uns ist es wichtig, dass die Stadt Dortmund zum Beispiel, nicht nur die Politik, sondern auch die Leute, die da Steuern zahlen, ein Verständnis dafür entwickeln, warum wir eigentlich da sind. Dass das Theater Dortmund, das schon 5 Theatersparten hat und eines der größten Stadttheatergebilde Deutschlands ist oder im deutschsprachigen Raum ist, dass auch da die Mitarbeitenden ein Verständnis dafür haben, dass es noch eine 6. Sparte gibt, die zwar nur 6 Mitarbeitende hat und eine Handvoll Fellows, die aber natürlich trotzdem Arbeit macht und neue Arbeit macht und schafft. Und deswegen nehmen wir schon sehr, sehr viele Dinge an, bei denen wir denken, das ist sowohl intern, regional, lokal, aber auch international sehr spannend und das macht natürlich auch Eindruck oder das macht auch, das macht Spaß, ergibt auch Sinn. Trotzdem müssen wir einfach gelegentlich schauen und auch besser schauen, wer macht's eigentlich, wenn wir was zusagen, wer hat den langen Atem dafür. Was meine Position angeht, ist, glaube ich, auch nicht anders als die anderen. Man muss natürlich auch ein Vertrauen dazu entwickeln, wer aus dem Team ist dafür am besten geeignet, und dann müssen es nicht zwei oder drei Leute machen, sondern vielleicht nur eine Person. Ist schwierig. Also alles, was wir nicht tun, tut auch immer ein bisschen weh. Aber wir arbeiten so an der ordentlichen Gewichtung der Dinge.
Da hätte ich tatsächlich auch eine Zwischenfrage. Wenn Sie sagen, es geht um die Akzeptanz auch in der Bevölkerung oder in der Stadt selber, Theatergänger sind ja tendenziell eher eine ältere Generation. Wie ist denn das Stimmungsbild unter den Zuschauern, wenn es um den tatsächlichen Einsatz von Digitalem im Theater geht?
Das ist natürlich eine Frage, die generell zu beantworten schwierig ist. In den letzten 10 Jahren war ja die Intendanz von Kai Voges am Schauspielhaus Dortmund sehr, sehr innovativ. Also gerade in den letzten 7 Jahren mit Einsatz von filmischen und dann eben noch sehr viel erweiterten digitalen Methoden für die Theaterarbeit. Und das Publikum dort hat sich rasant und radikal gewandelt. Also das, und zwar nicht im Sinne von älter zu jünger, sondern von wirklich sehr, sehr gemischt, also quer durch die Gesamtbevölkerungsstruktur Dortmunds, zu sehr interessiert. Die letzten Jahre, würde ich sagen, war es fast alles ausverkauft, was angesetzt wurde. Also eine unglaublich große Akzeptanz, große Begeisterung auch für die Möglichkeiten, die das Theater bietet. Dortmund als Stadt verfolgt aber auch schon sehr, sehr lange und noch für eine sehr lange Zeit eine Digitalisierungsstrategie, die ihr wirklich eine Transformation von der Industriekultur zu einer neuen Kultur sichert. Und das merkt man in der Region, also das merkt man auch an den Städten drumherum, die diese Vision vielleicht nicht haben. Das Theaterpublikum ist sehr an neuen Dingen interessiert. Wir haben ja jetzt eine neue Intendantin, die mit ganz anderen Schwerpunkten herangehen wird und die bestimmt auch für genauso eine Begeisterung wieder beim Publikum sorgen kann, weil Dortmund einfach eine sehr vielschichtige Stadt ist mit sehr wirklich vielen Möglichkeiten und vielen Interessen. Und das sehen wir auch in der Akademie. Also wir haben ja wirklich kaum öffentliche Programme. Die wir haben, werden aber sehr wohlwollend aufgenommen. Es ist auch da so, dass sehr, sehr unterschiedliche Menschen vorbeikommen und sich das erklären lassen und zeigen lassen und begeistert sind, dass die Presse wirklich sehr, sehr positiv ist. Also in dieser Stadt gibt es nicht besondere Berührungsängste und es gibt auch nicht das klassische Theaterpublikum. Vielleicht ein bisschen auch der Vorteil dieser klischeehaft Malocherstädte, in denen es immer ja als Mangel galt oder als Makel galt, dass sie keine bildungsbürgerliche Mitte haben angeblich. Aber Interesse und Liebe für Kultur ist da und das macht auch vor uns an Inhalten nicht Halt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Analogliebender häufig auch eher skeptisch gegenüber Neuheiten ist. Also als Beispiel mal, vor ein paar Monaten feierte man E-Roller noch als die neue Innovation und jetzt muss man die, wenn man sie denn fahren möchte, erstmal aus irgendwelchen Seen rausfischen. Wie groß ist Ihre Angst, aufs falsche Pferd zu setzen?
Gar nicht. Hätte ich Angst, würde ich meinen Beruf nicht machen.
Gerade das Theater ist ja dafür bekannt, dass es in den heißen Phasen eigentlich gar keine Freizeit gibt, wenn wir mal ehrlich sind. Und Sie sagen selbst, dass Ihre größte Schwäche Unterhaltungsmedien sind. Wann kommen Sie als jemand, der förmlich mit dem Job verheiratet ist oder zumindest auch mit dem Job verheiratet ist, mal zur Ruhe?
Ich hoffe in den nächsten 2 Wochen. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben eine Abwesenheitsnotiz in meinem E-Mail-Konto hinterlassen. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht täglich gucken werde, was da drin ist. Aber es signalisiert zumindest mal nach außen etwas. Das ist ganz gut. Das kann ich jedes Jahr 2 Wochen Urlaub machen. Spätestens ab der 2 Wochen und 1 oder 2 Tage fällt mir da schwer die Decke auf den Kopf. Ich mache einfach nicht gerne Pause. Und so privat, natürlich habe ich auch ein Privatleben. Natürlich gibt es auch hier Zeit mit Frau und Kind und auch mal mit Freunden abends auszugehen. Das ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt. Das kann man mit einem normalen Leben, was so ein normaler Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin hat, nicht vergleichen, weil wir auch wirklich durchgehend Samstags, Sonntags und Feiertagstermine haben. Also das ist, ich habe es mal nachgeschaut, den letzten freien Tag, also richtig freien Tag, hatte ich vor 3,5 Wochen. Also wirklich einen Tag ohne Termin. Das muss man halt mögen, dazu muss man sich bekennen. Und ich versuche aber, jeden Abend Zeit frei zu schaufeln für mich. Ich könnte bestimmt auch 8 Stunden schlafen, aber ich versuche, eine Stunde Zeit zu haben für familiäre Dinge und ich versuche, eine Stunde Zeit zu haben für mich, in denen ich vorm Computer sitze, mit Freunden spiele und Musik höre. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich auch beruhigt ins Bett gehen.
Das heißt, im Wesentlichen leidet zuerst der Schlaf darunter, dass man auch ein Hobby hat.
Ja, der leidet gar nicht so sehr.
Es lohnt sich wohl, ein Kurzschläfer zu sein.
Ja, ich weiß nicht, ob es langfristig gesund ist, aber ich möchte diesen Lebensstil auch nicht generell empfehlen.
Also müssen Sie sich eher ab und zu mal zwingen, überhaupt eine Pause zu machen?
Nee, dann würde ich ja einen Mangel feststellen.
Der Workaholic lebt.
Ja, da kommen wir natürlich wieder drauf zurück, mit dem Job verheiratet zu sein. Also man liebt es und vielleicht hasst man es manchmal auch, ne?
Ja, also vielleicht kann man das mal anders beschreiben. Ich war ja 25 Jahre lang wirklich freischaffender Künstler. Und wie Sie es vorhin beschrieben haben, es ist nicht davon abhängig, ob sie Erfolg haben in der Zeit. Auch wofür wir das alle machen, ist ja letzten Endes der Ruhm. Der ist unabhängig davon. Und also siehe Van Gogh, kein Bild verkauft, trotzdem der berühmteste Künstler seiner Zeit. Das ist eine Entscheidung, die treffen sie nicht. Die treffen sie nicht rational. Da machen sie sich auch keine Gedanken über Urlaub, Schlafenszeiten oder sonst was. Das machen sie einfach im Leben. Und wenn sie das nicht machen, sind sie da falsch.
Würden Sie sagen, wer auf die Bühne oder auch hinter die Bühne will, braucht einen gesunden Narzissmus?
Nee, der geht mir völlig ab. der braucht eine gesunde, ich weiß nicht, man braucht einfach einen gesunden Antrieb. Ich würde ja nicht mal für Ausbeutungsmechanismen plädieren, weil das ist ja genau das, was die Betriebe machen oder die Institutionen machen. Sie sagen, naja, du bist doch Künstler, Künstlerin, also hast du kein Recht auf eine 38,5-Stunden-Woche, sondern komm doch lieber mal 60.
Da geht es letztlich um Herzblut, ne?
Ja, das sind ja Dinge, die auch hinterfragt werden, auch von den Netzwerken der Ensembles, Dramaturgien, Szenografinnen und Regisseurinnen. Eben, es geht darum, was man selbst investieren will, nicht wozu man gezwungen wird.
Als Regisseur ist eine Ihrer größten Aufgaben, Menschen zu koordinieren und ihnen Feedback zu geben, im Zweifel auch mal ein bisschen böse Kritik zu äußern. Wie schaffen Sie das in Ihrer Freizeit abzustellen?
Ich bin privat viel schlimmer als Regisseur. nein, ich glaube, es gibt ja, auch das habe ich in einem Interview mal gesagt, die meisten Schauspielensembles oder überhaupt Ensembles, mit denen ich arbeite, sind es eher, also vor allem, wenn wir länger miteinander arbeiten, gewohnt, dass ich so gut wie gar nichts sage. Ich komme halt und gucke und versuche eben Prozesse ein bisschen zu moderieren. Was ich noch nie konnte und was überhaupt nicht mein Interesse ist, ist Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Das finde ich total schrecklich. Also ich habe keinen autoritären oder diktatorischen Regiebegriff, also auch keinen, dass alle das tun müssen, was ich will, sondern dass wir gemeinsam Kunst machen, ist mir da viel größeres Bedürfnis. Und privat ist es aber so, dass ich zum Teil mich selbst als neurotisch bezeichnen würde, wie Dinge zu sein haben. Aber ich glaube, meine Familie, auch meine Frau und ich seit Ewigkeiten zusammen, weiß das sportlich zu nehmen. Und die haben auch ihre Macken, offen gestanden.
Ja, sonst wäre es ja auch uninteressant. Jetzt wollen wir natürlich aber auch eine kleine Anekdote aus dem Leben eines Neurotikers.
Oh Gott, es sind ja alles so schreckliche, kleinteilige Sachen. Ich habe zum Beispiel ganz viele Kleidungsstücke, die komplett identisch sind, damit ich einfach nur ins Regal greife, sie rausziehen, anziehen kann, ohne mir einen Gedanken zu machen.
Na, wenn ein Outfit funktioniert, dann muss man das ausnutzen.
Ja. Unter anderem fast alles von einer Firma, ich verrate nicht welche, aber also das sind so Dinge, die sind schwierig. Ich verkaufe sie gerade alle, das ist ganz lustig. Ich besitze ungefähr 3.500 Klassik-CDs, die habe ich sortiert nach Geburtsdatum des Komponisten oder der Komponistin. Das sind so Ordnungskriterien, die ich spannend finde.
Haben Sie sich das mit den Klamotten von den ganz Großen, also Steve Jobs oder Mark Zuckerberg, abgeschaut?
Ich glaube, das ist wirklich eine zufällige Koinzidenz. Vielleicht hat das auch viel mit dem langen Leben in, also kurzzeitig zyklischen Leben in Theaterwohnungen zu tun. Also ich besitze auch fast alles, was man so im Bad oder in der Küche hat, genau zweimal. Damit ich es nicht hin und her schleppen muss, aber mich auch nicht an andere Dinge gewöhnen muss.
Das ist in der Tat auch sehr praktisch.
Ist auch ein bisschen blöd, aber...
Was ist der Mensch ohne seine kleinen Macken, würde ich sagen?
Ja.
Schon als Kind haben Sie mit Ihrem Vater die Start- und Landebahnen von Flugzeugen beobachtet und sein Lieblingssatz war, hier sitze ich und denke nach, wie es noch besser gehen könnte. Heute, viele Jahre später, was sagen Sie? Geht's noch besser?
Es geht immer besser. Natürlich. Wenn es fertig wäre, wäre es ja langweilig.
Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Sir, das war eine der ersten Sendungen zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität. Grüße gehen aus an meine Homies Alexandra Konrad und Susanne Altmann der alten Flitzpiepe. Meldet euch doch mal, wenn ihr noch nicht ins Gras gebissen habt, nicht? Oh, langsam wird's lauter draußen. Rick! Rick, halt durch! Oder willst du eine Mistgabel im Poppet haben, nicht, du alter Zettelfurzer? Okay. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich find's ja mal witzig, wie das bei denen 2020 noch war. Was die sich unter Digitalität und einer internationalen Krise verstanden haben. Damals haben die beiden Herrn Lobbes übrigens gefragt, wie er sich das 2015 vorgestellt hat. Ich sag's mal so. Knopf daneben ist auch vorbei. Hallo, sag mal, spinnt ihr total? Habt ihr Lack gesoffen? Macht ihr das Brett dran? Seid ihr im Zelt groß geworden? Raus aus meinem verdammten Scheiß-Studio! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Raus hier, verpisst euch! Ey!
Liebes Tagebuch.
Auch der erste Deutsche ist nun an Covid-19 gestorben.
Es fängt also auch bei uns an. Man merkt schon, wie die Leute immer nervöser werden.
Ich habe ein bisschen mehr Nudeln oder Reis oder so zu haben, aber jetzt nicht extrem. Ich versuche schon seit Tagen, eine Packung Klopapier zu bekommen.
Was mich ziemlich nervt. Nebenbei arbeite ich im Kaufland und manche gehen schon mit 2 Einkaufswagen einkaufen.
Okay.
Am 3. März gab es auch in Thüringen den ersten Covid-19-Patienten, was wahrscheinlich der Auslöser war. Viele Veranstaltungen wurden auch schon verschoben oder abgesagt. Ich hoffe, im Sommer klingt es etwas ab.
Das ist aber leider nicht möglich.
Bis dann.